Deutschlandfunk Interview.
Die EU zieht also Konsequenzen aus den Alleingängen von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Der sieht sich wiederum im Dienste des Friedens unterwegs. Wie es mit diesen verhärteten Fronten weitergehen kann, darüber kann ich jetzt mit der Europaexpertin Tunien sprechen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Center in Berlin und verantwortet dort die Arbeit im Bereich institutionelle Fragen der EU. Schönen guten Tag, Frau Nguyen.
Hallo, guten Tag.
Viktor Orbán hat sich ja schon häufig kritisch gegenüber der finanziellen und der militärischen EU-Hilfen für die Ukraine geäußert, hat sie als Kriegstreiberei kritisiert. War es da nicht absehbar, dass er beim Thema Ukraine-Krieg so einen anderen Weg einschlagen würde?
Ich glaube, dass es durchaus Sorge gab, dass er den Ratsvorsitz missbrauchen würde. Aber selbst das Ausmaß des Missbrauchs und was er jetzt gemacht hat, glaube ich, selbst große Kritiker überrascht, dass er jetzt wirklich diese Reise dort angetreten ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sorgt er in erster Linie vor Aufregung, dass Orbán während dieser ungarischen Ratspräsidentschaft diese Reisen angetreten ist und er sich damit nicht an die gemeinsame EU-Linie im Umgang mit Moskau hält. Also wenn Orbán mit den Reisen quasi noch 6 Monate gewartet hätte, dann wäre es kein Problem gewesen?
Nun ja, das wäre auch ein Problem gewesen. Und ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen 2 Problemen. Auf der einen Seite ist natürlich das Problem, dass Orbán die EU spaltet und dass er wirklich eine andere Linie vertritt als die anderen Mitgliedstaaten und dadurch natürlich auch nach außen hin die EU als unglaubwürdig, als ohne zusammenhängende oder als ohne Einigkeit dastehen lässt. Das andere Problem ist, dass er jetzt während der Ratspräsidentschaft unter dem Logo der Ratspräsidentschaft so tut, als würde er die EU-Position vertreten. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also der Ratsvorsitz ist tatsächlich eine sehr nach innen gerichtete Position. Er ist als Ratsvorsitz oder als das Land, das den Ratsvorsitz hat, eigentlich in keiner Position rechtlich politisch EU-Position zu vertreten. Also das ist eine Aufgabe, die dem die Charles Michel vorsteht oder die EU-Kommissionspräsidentin, also einmal dem Präsidenten des Europäischen Rates, eine permanente Position, oder der Kommissionspräsidentin oder aber dem Hohen Vertreter für Außenpolitik, nicht dem rotierenden Ratsvorsitz. Und das missbraucht er natürlich jetzt sehr bewusst, indem er mit dem Logo der Ratspräsidentschaft andere Länder besucht.
Orbán, also die Kritik gegenüber den Reisen von Orbán ist ja auch, dass er sich da vorher nicht abgesprochen hat. Gäbe es denn Ihrer Meinung nach überhaupt die Möglichkeit, das vorher abzusprechen? Also wenn er das angekündigt hätte, hätte er das Go dafür bekommen?
Das glaube ich nicht, weil es... Und ich kann das nur wiederholen, weil das erstens nicht seine Aufgabe ist und zweitens, weil er natürlich auch nicht die Positionen vertritt der Europäischen Union und der anderen Mitgliedstaaten. Also er vertritt ja wirklich eine komplett andere Linie und deswegen glaube ich nicht, dass auch mit Absprache die anderen Mitgliedstaaten dem zugestimmt hätten, einfach weil das nicht die Rolle ist, die er momentan innehat.
Die erste Auswirkung von dieser Boykottankündigung haben wir eben bei unserem Korrespondenten schon gehört. Ungarn reagiert verärgert. Kann der Boykott denn darüber hinaus noch Einfluss auf Orbáns Verhalten haben?
Ja, das ist, glaube ich, die große Frage. Der Boykott hat natürlich erst einmal Auswirkungen auf seine Machtposition und auch darauf, wie er innenpolitisch dasteht. Und ich glaube, das kann man auch nicht unterschätzen. Also vieles, was er macht, ist natürlich auch innenpolitisch motiviert. Er möchte sich darstellen als der große Staatsmann, als der, der durch die Welt reist, die großen, andere große Staatsmänner trifft und quasi auf Friedensmissionen geht. Und ein Boykott hat natürlich die Konnotation, dass er nicht mehr ernst genommen wird in der Europäischen Union, dass andere Mitgliedstaaten ihn nicht ernst nehmen. Und das sieht natürlich für ihn auch innenpolitisch nicht gut aus. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, wie groß die Differenzen und wie groß der Konflikt mittlerweile ist zwischen Ungarn und den anderen Mitgliedstaaten. Also ich glaube, das ist auch so noch nicht vorgekommen und es gab immer viel Frustration mit Ungarn, mit Orbán, aber wir sind jetzt auf einem neuen Level quasi des Konfliktes.
Im August steht ja ein informelles Treffen der Außen- und Verteidigungsminister und Ministerinnen in Budapest an. Und bisher gibt es bei den EU-Mitgliedstaaten noch keine wirkliche einheitliche Linie, ob dieses Treffen boykottiert werden soll oder nicht. Droht die EU hier im Umgang mit Ungarn eher gespalten als vereint zu wirken?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch die große Gefahr, die momentan von dieser Ratspräsidentschaft ausgeht, dass die EU keine Einigkeit weder nach innen noch nach außen zeigt. Wir haben schon bei dem letzten Informenttreffen gesehen, dass einige Mitgliedstaaten ranghohe Beamte geschickt haben, aber keine Ministerinnen mehr. Und ich glaube, hier wäre ein guter Weg, um Orbán auch zu zeigen, dass die anderen Mitgliedstaaten geschlossen gegen ihn stehen und gegen seine Art und Weise, die Ratspräsidentschaft zu führen, zu sagen, wir kommen geschlossen nicht zu dem Gipfel.
Eine Möglichkeit, die ja diskutiert wird, um dieses Reisedurcheinander zu verhindern, wäre, wenn der EU-Außenbeauftragte Borrell zum gleichen Zeitpunkt nach Brüssel einladen würde und damit quasi der Einladung nach Ungarn den Rang abläuft. Was für Konsequenzen oder was für eine Bedeutung hätte es für die EU, wenn sie eines ihrer Mitglieder und auch die aktuelle Ratspräsidentschaft so auf Eis legt?
Nun ja, ich glaube, das wäre erstmal ein sehr geschlossenes Zeichen der EU und der anderen Mitgliedstaaten zu sagen, ein Mitgliedstaat, das Teil eines Verbundes wie der EU ist, kann sich nicht so gegen die gemeinsame Position stellen und kann nicht die EU so unterminieren und auch nach außen hin so gespaltet dastehen lassen. Also ich glaube, es wäre ein starkes Signal zu sagen, pass auf, Orbán, Ungarn und vielleicht jeder andere Mitgliedstaat, der diesem Weg folgen würde, das nehmen wir nicht hin.
Schauen wir noch auf das EU-Parlament. Dort werden ja heute die 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten gewählt. Und auf diese Posten erheben auch die Rechtsaußenfraktionen Anspruch. Welche Chancen haben die?
Ich glaube eher wenige Chancen, aber das ist auch jetzt die große Frage der nächsten Tage. Es gibt eigentlich eine Abmachung im Europaparlament, dass die Rechtsaußenfraktionen nicht in machtvolle Positionen gewählt werden, die sogenannte Cordon Sanitaire. Und eigentlich sollte sie auch gegen die Rechtsaußenparteien von Viktor Orbán, von Meloni, von Le Pen gelten. Bei Meloni ist tatsächlich diesmal die Frage, ob sie gelten wird oder nicht. Aber man geht davon aus, dass Viktor Orbáns Fraktion und auch die Fraktion der AfD, die neue Fraktion, eigentlich keine Posten erhält. Aber das werden wir jetzt heute und morgen sehen.
Nun nehmen ja die Rechtsaußenfraktionen jetzt keinen winzig kleinen Teil im EU-Parlament ein. Wie werden die darauf reagieren, sollten sie tatsächlich keinen Posten im Präsidium bekommen?
Ich gehe mal davon aus mit Entrüstung, weil sie natürlich argumentieren, dass sie einen Posten bekommen sollten wegen der Anzahl der Sitze. Aber man muss in die Posten gewählt werden. Und wie gesagt, es gab bisher immer die Regel, dass wirklich rechtsextreme Parteien von den Posten ausgeschlossen werden. Und eigentlich gehe ich davon aus, dass diese Regel auch weiterhin angewandt wird.
Blicken wir zum Abschluss noch auf die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Donald Trump werden da ja gute Chancen ausgemacht. Und Jens Spahn hat zum Beispiel heute Morgen bei uns im Interview betont, dass Deutschland sich auf eine anstehende Präsidentschaft von Donald Trump vorbereiten müsste. Müsste die EU das auch machen? Und wenn ja, wie sollte das aussehen?
Ja, also auf jeden Fall. Und ich glaube, die Vorbereitungen sind auch schon im Gange. Also die Sorge ist groß und die Diskussionen und Vorbereitungen passieren schon. Und ich glaube, vor allem ist die Sorge natürlich im Hinblick auf, was eine Wiederwahl Trumps für die Unterstützung der Ukraine bedeuten würde, extrem groß. Und das wird nicht nur Deutschland sein, das sich darauf vorbereiten muss, sondern die gesamte EU von jetzt bis November.
Sagt Tunien, Europa-Expertin am Jacques Delors Center in Berlin. Vielen Dank, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Sehr gerne, vielen Dank.